Die Geschichte von Jona finde ich immer wieder faszinierend. Es gibt so viele Dinge, die wir darin entdecken können, wenn wir einen genaueren Blick darauf werfen. Und bei der intensiveren Auseinandersetzung mit der Geschichte können sich auch einige Fragen klären, die wir daran haben. Für mich war so eine Frage zum Beispiel: Wieso läuft Jona weg? Er hat doch einen so klaren Auftrag von Gott bekommen. Wie kann er da genau das Gegenteil tun? Ich wünschte, Gott würde zu mir so klar und deutlich sprechen, dass ich genau weiß, was mein nächster Auftrag ist. Aber Jona scheint da irgendwie überhaupt nicht begeistert zu sein. Wenn wir uns den Hintergrund von Jonas Situation anschauen, finde ich, werden seine Beweggründe etwas verständlicher. Jona war ein Prophet vom Volk Israel. Die Stadt Ninive war das religiöse Zentrum von Assyrien und hat somit Assyrien repräsentiert. Das Problem daran war, dass Assyrien der schlimmste Feind von Israel war. Das heißt, Jona sollte zu seinem Feind gehen und dort eine Gerichtspredigt halten. Er sollte dem Feind verkünden, dass seine Stadt bald untergehen würde. Jona hatte keine Ahnung, wie Ninive reagieren würde. Der Auftrag von Gott führte ihn absolut ins Ungewisse. Er wusste weder, wie sie reagieren würden, noch wie sie mit ihm umgehen würden. Jona hatte also Angst. Wenn er diesem Auftrag folgen wollte, würde er sehr viel Glauben und Vertrauen brauchen. Aber er entschied sich dagegen und lief weg. Wir wissen nicht, ob er sich das reiflich überlegt hat, ob er sich eine Pro- und Kontraliste gemacht hat oder ob er reflexartig spontan ganz schnell davongelaufen ist. Jedenfalls hat er sich gegen den Auftrag von Gott entschieden und sich damit in einen ganz schön heftigen Sturm manövriert. Jona hat nicht nur den Auftrag von Gott abgelehnt, er wollte vor Gott fliehen und hat sich somit von Gott abgewandt. Jona wollte alles hinter sich lassen und auswandern. Er wollte in ein anderes fremdes Land und damit auch sein eigenes Volk, für das er als Prophet gearbeitet hatte, zurücklassen. Wir sehen jetzt hier eine Karte über dem Beamer an der Wand. Anstelle nach Ninive zu gehen, was hier im Osten liegt, also hier ganz drüben da, wollte Jona nämlich in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis. Das sieht man hier unten auf der kleinen Karte. Hier, da ist Tarsis. Also komplett auf der anderen Seite. Tarsis war damals eine reiche Handelsstadt in der äußersten Ferne. Für die Israeliten war es der letzte bekannte Ort. Sie wussten nicht, was dahinter war. Für Jona war das also das Ende der Welt. Weiter weg hätte er nicht fliehen können. Vielleicht dachte Jona, er könnte einfach davonlaufen. Damit war aber nicht automatisch alles gut. Gott hat sich dazu entschieden, seinen Propheten Jona nicht so schnell aufzugeben, wie Jona seinen Gott aufgegeben hat. Also fängt Gott an, mit Jona zu sprechen und tut das mit einem Sturm. Aber Jona ist hinunter in das Schiff gestiegen und hat geschlafen. Mitten im stärksten Sturm liegt er im Schiff und schläft. Wie geht das denn? Die einzige Erklärung, die ich dafür gefunden habe, ist, dass es sich hier nicht um einen ganz normalen Schlaf handelt. Dieser Schlaf ist ein Sinnbild für den Beziehungsabbruch zu Gott. Jona ist fertig mit dieser Welt. Er hat sein Leben abgeschrieben. Jona erwartet nichts mehr von diesem Leben. Das hat zur Folge eine tiefe seelische Erschöpfung und Ermattung. Nur deshalb kann er schlafen. Weil er fertig ist mit diesem Leben, ist es ihm egal, ob er im Sturm stirbt. An der Stelle, an der Jona alles aufgegeben hat, kommen die Matrosen ins Spiel. Sie sind diejenigen, die überhaupt nichts dafür können, dass sie sich in diesem Sturm befinden. Eigentlich müssten sich die Matrosen ohnmächtig und machtlos fühlen. Was sollen sie schon tun, mitten auf dem Meer, mitten im Sturm? Und der Sturm war sogar so schlimm, dass sie angefangen haben, ihre Ladung über Bord zu werfen. Das war ein Zeichen dafür, dass sie sich in echter Not befanden. Sonst hätten sie nicht einfach ihre wertvolle Fracht weggeworfen. Noch dazu konnten Seeleute damals oft nicht schwimmen. Dementsprechend hatten sie Angst und waren panisch. Aber die Schiffsmannschaft gab trotzdem noch nicht auf. Die Matrosen, die aus verschiedenen Völkern stammten und an verschiedene Götter glaubten, haben angefangen, zu diesen Göttern zu beten. Dabei geht der Kapitän zu Jona und fordert auch ihn auf, zu beten. Diese Stelle, finde ich, wirkt fast schon etwas ironisch. Jona läuft von Gott davon und jetzt wird er von einem Heiden aufgefordert, zu beten. Der Gott, von dem er davongelaufen ist, ist jetzt sein letzter Ausweg. Konfrontiert mit der Situation durch die Schiffsmannschaft, gibt Jona ein Glaubensbekenntnis ab. Er bekennt sich zu seinem Volk und zu seinem Gott, die er zuvor beide verlassen hat. Er bemerkt, dass er sich seinen Problemen, seinen Ängsten, der Schuld, die er auf sich geladen hat, dem Sturm und damit Gott stellen muss. Für Jona bleibt an dieser Stelle nur noch, sich ganz in die Hände Gottes zu begeben, damit die anderen Leute auf dem Schiff verschont blieben. Jona lässt sich ins Meer werfen und denkt, dass das sein verdienter Tod ist. An dieser Stelle merken wir, er rechnet nicht mit der unglaublichen Gnade, Liebe und Treue von Gott. Jona denkt, Gott würde ihn nun mit dem Tod bestrafen. Aber Jonas Leben ist noch nicht zu Ende. Gott schickt ihm einen Fisch zur Rettung. Er bekommt eine neue Chance. Aber dabei wird er nicht einfach zurückgesetzt auf das Losfeld, so wie bei Monopoly. Gehe zurück auf Los und starte von neuem. Jona startet von einem anderen Startpunkt aus. Er hat einiges gelernt. Er hat einen ganzen Lernprozess durchgemacht. In dem Dankgebet von Jona können wir erkennen, dass er Gottes Gnade und Hilfe erkannt hat und wieder zu Gott umgekehrt ist. Schließlich ist er in der Lage, seinen ursprünglichen Auftrag doch noch auszuführen. Und trotzdem können wir später in Kapitel 4 lesen, dass Jona wieder sehr frustriert ist und sogar schmollt. Man könnte in Frage stellen, ob er wirklich so viel gelernt hat. Aber er hat gelernt, denn er war bereit, dann nach Ninive zu gehen. Durch seinen Lernprozess war er bereit, seinen Auftrag auszuführen. Der Sturm war also nicht umsonst. Er war eine wichtige Lektion und Kehrtwende für Jona. Wir erleben auch manchmal Stürme in unserem Leben. Nicht immer genau so wie Jona auf einem Schiff im Mittelmeer, sondern manchmal eher im übertragenen Sinn. Konflikte, Krankheit, Sorgen, Zweifel und andere Nöte können sich wie Stürme in unserem Leben anfühlen. Bei Jona wissen wir, dass Gott diesen Sturm bewirkt hat. Das muss aber nicht heißen, dass Gott die Stürme in unserem Leben auch absichtlich schicken würde. Stürme in unserem Leben können verschiedene Ursachen haben. Manchmal tun wir etwas, das nicht gut oder nicht richtig war. Uns passieren Fehler. Das ist ganz normal und menschlich. Manchmal sind diese Fehler sehr klein und es passiert nicht viel. Manchmal sind sie aber etwas größer und können Auswirkungen haben, die uns nicht gefallen. Andere Stürme in unserem Leben entstehen und wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf. Sie sind einfach da und wir stecken mittendrin. So wie es auch den Matrosen in der Geschichte gegangen ist. Sie mussten gegen einen Sturm ankämpfen, den jemand anderes verschuldet hat. Spannend ist, was die Matrosen und auch Jona dann machen. Sie erkennen, dass sie den Sturm selber nicht stillen können und Hilfe brauchen. Sie wenden sich ihrem Gott zu und aus dieser Hinwendung zu Gott entsteht ein neuer Weg. Was machen wir, wenn es in unserem Leben stürmt? Versuchen wir selbst und ganz alleine dagegen anzukämpfen? Oder erinnern wir uns daran, dass wir einen Gott haben, der größer ist als jeder Sturm? Und was machen wir mit diesem Wissen? Es ist wichtig, dass wir nicht nur an Gott denken, sondern dass wir auch mit Gott sprechen. Dass wir uns Gott zuwenden, dass wir mit ihm reden, dass wir ihn anklagen, dass wir mit ihm ringen, dass wir bei Gott um Hilfe rufen und Gott bitten, uns Wege zu zeigen, uns Kraft und Mut zu geben. Egal wie ein Lebenssturm entstanden ist und warum er da ist, Gott kann die Stürme nutzen, um trotz des vielen Schlechten auch etwas Gutes für uns daraus zu bewirken. In Lebensstürmen machen wir oft Entwicklungsprozesse durch. Einige Dinge, die wir darin lernen, können später nützlich für uns sein. In dem Sturm der Corona-Pandemie haben wir zum Beispiel gelernt, wie man einen Gottesdienst über Zoom überträgt und mit Online-Angeboten die Hürde der kilometerweiten Entfernung überwinden kann. Trotzdem nervt uns die Pandemie. Oft scheinen die negativen Dinge in den Lebensstürmen zu überwiegen. Manchmal ist uns tatsächlich danach, einfach wegzulaufen. So wie es Jona gemacht hat. Einfach die eigenen Zelte abbrechen und weggehen an einen besseren Ort. Aber wäre dann wirklich alles besser? Vielleicht für einen Moment. Vielleicht auch für eine bestimmte Zeitspanne. Aber wir können vor unseren Schwierigkeiten nur begrenzt weglaufen, denn früher oder später werden sie uns vermutlich einholen. Und falls sie das doch nicht tun, dann werden wir irgendwelchen anderen Schwierigkeiten begegnen. Und was tun wir dann? Wieder weglaufen? Weglaufen ist also meistens zwecklos. Es bringt uns nicht wirklich weiter. Damit will ich aber nicht sagen, dass es nicht trotzdem Situationen gibt, in denen es wichtig ist, wegzulaufen. Zum Beispiel, wenn wir Gewalt ausgesetzt sind, wenn wir unter Lebensgefahr stehen, dann kann es durchaus sinnvoll sein, wegzulaufen. Aber es bringt uns eben nicht immer weiter. Also, wenn Weglaufen uns einmal nicht weiterbringt, was können wir dann tun? Jona hat begriffen, dass er sich der Situation stellen muss. In seinem Fall hieß das auch, seine Aufmerksamkeit wieder Gott zuzuwenden. Und Gott hat ihn überrascht. Jona dachte, Gott würde ihn bestrafen. Er hat aber erfahren, dass Gott ihm seine Gnade, Liebe und Treue schenken will. Wir dürfen uns in unseren Lebensstürmen auch an Gott wenden. Und wir dürfen von Gott erwarten, dass er uns hilft, dass er die Situation nutzt und auch etwas Gutes daraus macht. Dafür brauchen wir aber eine gewisse Offenheit und Bereitschaft. An dieser Stelle möchte ich euch eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Während meiner Schulzeit gab es eine schwierige Phase. Es gab da ein paar Mitschüler, mit denen ich mich nicht besonders gut verstanden habe Und dann gab es da auch noch einen Lehrer, mit dem ich überhaupt nicht klarkam. In dieser Zeit liefen auch in unserer Familie einige Dinge nicht so rund. Um mich herum war alles irgendwie schwierig. Manchmal habe ich darüber nachgedacht, wegzulaufen, so wie Jona. Ich dachte, wenn ich einfach nur an einen anderen Ort gehe, da wo die Umstände außenrum anders sind, dann wird bestimmt alles besser sein. Ich habe gedacht, ich bin hier das Opfer. Die anderen sind die Blöden oder die Umstände, die sind es, die Umstände sind schuld. Wenn sich die Situation um mich herum ändern würde, dann wäre alles besser. Das habe ich gedacht, bis mich jemand auf etwas aufmerksam gemacht hat. Anne, du hast Gestaltungsmöglichkeiten in dieser Situation. Du hast die Fähigkeit, durch dein Verhalten und dein Handeln deine Situation zu verändern. Du bist nicht das Opfer von allem. Du kannst selbst auch etwas ändern, damit es dir damit besser geht. Ganz ehrlich, als ich das gehört habe, wollte ich es überhaupt nicht glauben. Ich war vielmehr sauer auf die Person, dass sie mir so etwas gesagt hat. Aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich es doch begriffen. Auch wenn ich nicht die Umstände um mich herum ändern kann, kann ich dennoch meine eigene Situation in diesen Umständen ändern. Ich habe Gestaltungsfreiheit, was mein eigenes Leben, mein Wahrnehmen, mein Interpretieren, mein Denken und mein Handeln angeht. Dieses Begreifen war tatsächlich der Anfang einer sehr guten Veränderung. Ich habe gelernt, dass ich meine Reaktion auf die Dinge und meinen Umgang damit immer noch selbst bestimmen kann und doch nicht allem hilflos ausgeliefert bin. Was für mich hier richtungsändernd war, ist, dass ich bereit geworden bin, etwas zu lernen. Diese Bereitschaft ist wichtig, damit wir einen Lernprozess durchlaufen können. Das fällt uns allerdings nicht immer leicht, weil hier auch dazu gehört, dass wir zugeben müssen, dass wir nicht die Kontrolle über die Situation haben. Wir müssen erstmal bereit sein, um Hilfe zu bitten und Hilfe zuzulassen. Dann können wir damit zu Gott laufen und ganz ehrlich mit ihm darüber reden. Wir dürfen uns auch ehrlich über die Situation bei Gott beschweren und wir dürfen erleben, wie Gott wirkt oder, wenn wir es noch nicht erleben, dann dürfen wir danach Ausschau halten. Manchmal können wir eine Veränderung auch noch nicht sofort erkennen. Veränderungen und Lernprozesse brauchen ihre Zeit. Aber auch während wir da ungeduldig sind oder warten, können wir mit Gott darüber sprechen. Manchmal reicht es aus, dass wir mit Gott über diese Dinge reden. Es kann aber auch sein, dass Gott uns darauf aufmerksam macht, dass wir uns Beratung, Seelsorge, Coaching oder eine Therapie oder andere Unterstützungsangebote suchen sollten. Und das ist völlig legitim. Diese Dinge helfen und begleiten uns in Lebensstürmen. Wichtig ist nur, dass wir auch auf diesem Weg auf Gott schauen und mit Gott unterwegs sind. Denn Gott kann uns durch den Sturm hindurchführen und die nächsten Schritte zeigen. Und Gott kann auch unser Inneres verändern und uns stärken. Neulich habe ich eine Postkarte gesehen, auf der ein Zitat von Otto Schaude drauf stand. Gott kann beides. Entweder er beruhigt den Sturm oder er lässt den Sturm toben und beruhigt die, die ihm vertrauen. Dieses Vertrauen drückt auch die Band Rent Collective in ihrem Lied My Lighthouse aus. Sie singen darüber, dass Gott unser Leuchtturm im Sturm ist, der uns durch den Sturm hindurchführt. Wir werden jetzt einen Moment der Stille haben und dann die deutsche Übersetzung von diesem Lied anhören. My Lighthouse, sei mein Licht.